Heute geht es um eine außergewöhnliche Gründer- und Investorengeschichte, die es so in Deutschland sicherlich noch nicht so oft gegeben hat. Du kennst ja Trade Republic, den Neobroker, und du kennst vielleicht auch Sino. Und was es jetzt mit diesen beiden Unternehmen auf sich hat und warum die Entwicklungsgeschichte von Trade Republic so maßgeblich von Sino mit beeinflusst wurde, das möchte ich heute mit Ingo Hillen, dem Vorstandsvorsitzenden und Gründer der Sino AG, besprechen. Was auch ganz spannend ist, Ingo meint nämlich, dass womöglich bald ein IPO bei Trade Republic ansteht, und warum er da drauf kommt und vor allen Dingen, was dann Trade Republic wert sein wird, genau das erfährst du heute in diesem Video. Und dazu wünsche ich dir viel Spaß. Ja, hallo Ingo, schön, dass du bei mir auf dem Kanal vorbeigeschaut hast, hier bei Extra ETF. Wir haben ja auch schon mal vor einem Jahr, habe ich vorhin festgestellt, gesprochen. Da war irgendwie die Tonqualität nicht so gut. Deswegen haben wir gedacht, wir müssen den Talk unbedingt nochmal machen und auch neue Aspekte hinzufügen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du heute nochmal die Zeit gefunden hast, mit mir über Sino und, wir können ja schon so ein bisschen teasern, auch über Trade Republic zu sprechen.
Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ja, in dem Jahr ist doch viel passiert. Lohnt sich.
Ja. Ich war ganz überrascht, als ich geguckt habe, das war fast wirklich vor einem Jahr. Es fühlt sich an, als ob es gestern gewesen wäre, aber die Zeit rinnt irgendwie extrem schnell. Und man hat damals, als wir gesprochen haben, ja über euer 25-jähriges Firmenjubiläum von Sino gesprochen. Jetzt sind 26 Jahre. Da hat sich einiges bewegt in der Zeit, oder?
Ja klar, ich meine, wir sind gestartet im März 1998 gegründet. Wir haben im September unsere eigene Lizenz erhalten als Anlageabschlussvermittler im September 1998. Und ich meine, wir kommen von reinem Telefonhandel. Das heißt wirklich ein, zwei Stunden teilweise am Stück mit den Leuten telefonieren und die entsprechenden Orders eingeben über RTS-System, über Gründung TickTS, über jetzt eigenes, mit TickTS eigenes Handelssystem. Und wie gesagt, sicherlich ein Highlight der Unternehmensgeschichte 2017, als wir die Trade Republic Gründer kennengelernt.
Ja, da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf. Du selber hältst ja immer noch 16% an Sino, ist das richtig?
Sogar gut 17. Ja, ich habe auch die letzten Wochen und Monate nochmal gekauft, weil ich meine, wenn ich selber auf Präsentationen gehe von Unternehmen oder Unternehmern und die mir dann erzählen, dass sie noch ein tolles Kurspotenzial sehen, dann habe ich mir inzwischen angewöhnt zu fragen, wann haben sie denn zu welchen Preisen das letzte Mal gekauft und put your money where your mouth is. Also ich bin davon überzeugt, dass Sino im Wesentlichen durch Trade Republic halt noch erhebliches Potenzial hat. Und deshalb habe ich die letzten Wochen, Monate und am Ende des Tages auch die letzten Jahre halt gekauft.
Ja, das ist mir schon aufgefallen. Ich habe da die Aktie ja auch bei mir auf der Watchlist. Ich bin ja sogar Aktionär. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erwähnt hatte, weil ich jetzt mein Portfolio ja eh hier auf dem Kanal schon mal geshared habe, kann ich das ja jetzt auch sagen, dass ich Sino-Aktionär bin und bin natürlich mit der Kursentwicklung sehr zufrieden wegen der Beteiligung an Trade Republic. Aber bevor wir da jetzt näher drauf eingehen, magst du vielleicht einmal noch mal kurz vielleicht Sino erklären? Was ist Sino und was für, ich nenne es jetzt mal, Geschäftsbereiche habt ihr und was macht ihr eigentlich genau? Also was ist Sino?
Also Sino ist der Anbieter für Heavy Trader in Deutschland. Also Heavy Trader sind für uns Menschen, die, ich sage jetzt mal etwas salopp, 100, 200 und noch viel mehr Trades im Monat machen. Wir haben heute 260 Kunden, haben jetzt heute mit GameStop und so weiter einen Tag, wo wir wahrscheinlich 4000 Orders eben an einem Tag machen. Also sprich 15, 16 pro Kunde, wenn du das halt hochrechnest, kommst du halt auf die paar hundert Trades pro Kunde im Durchschnitt. Mhm. Und Durchschnitt heißt halt nichts anderes, als dass es auch Leute gibt, die noch viel, viel mehr handeln als der Durchschnitt, logischerweise. Also diesen Heavy Tradern bieten wir aus unserer Sicht das beste Package. Das sind sehr niedrige Gebühren. Das ist ein Top-Service. Wir haben hier 6 Händler sitzen, Kundenbetreuer, die halt von 7.30 Uhr bis 22.15 Uhr telefonisch erreichbar sind. Und zwar auf einem ganz anderen Level, als man sie es von Callcentern oder auch von, ich sage es mal in Anführungsstrichen, normalen Bankmitarbeitern kennt. Also ich glaube, die Top 20, 30 Kunden, da kennt jeder die Telefonnummer und dann geht halt ran und sagt, hallo Rainer, hallo Nico, hallo Stefan, hallo wer auch immer. Mhm. Und kannst du mir mal die Order ändern und ich bin gerade unterwegs. Oder das ist halt schon wirklich ein anderes Niveau. Und am Ende des Tages ist natürlich, es kommt dazu, die Software mit einer herausragenden Stabilität. Also wir haben es mal gemessen, wir waren viele Jahre stabiler als die deutsche Börse selber, hochperformant. Wir reden über 100, 150 Millisekunden, bis es dauert, bis die Order am Markt ist. Also das ist schon ein Package, was einfach richtig gut ist. Und Ja, das ist halt, man fährt halt Rennwagen. Also jemand war mal so freundlich, glaube ich, von der Welt zu schreiben, der Porsche unter den Online-Brokern. Und das passt so ein bisschen, finde ich. Habe ich mich natürlich auch
super gefreut. Genau, wenn jetzt da jemand sagt, oh, da gehe ich auch hin, ihr habt wahrscheinlich bestimmte Grundvoraussetzungen, weil es ist natürlich, wenn man ein paar hundert Kunden hat sozusagen, nee, ein paar tausend hast du gesagt.
Nein, 260.
260, noch 200, genau. Dann ist man ja nicht für die Masse logischerweise ausgelegt, eher wie so nicht Private Banking bei der Geldanlage, sondern eher Private Trading, ja.
Ja, oder High Net Worth Individual, Ultra High Net Worth eigentlich, ja. Weil natürlich möchten wir die Leute haben, die sehr viel Erfahrung haben, die sehr viel sowieso schon handeln, die am Ende des Tages auch ein gewisses Eigenkapital haben. Das sind bei uns 25.000 Euro, aber im Durchschnitt natürlich auch das ein Vielfaches davon. Also man muss nicht eine Million haben, aber man muss schon sehr, sehr intensiv sich mit der Börse beschäftigt haben über mehrere Jahre und einfach nicht sagen, ich habe mir jetzt irgendwie 25.000 erspart, ich will jetzt 3 Aktien kaufen. Da sind wir einfach nicht der richtige Broker, dann ist Trade Republic viel besser. Aber wenn man halt sagt, ich will jetzt vor- und nachbörslich GameStop handeln und ich will verschiedene Börsenplätzen, ich will mal versuchen, Tradegate gegen vielleicht sogar die LSX zu arbitrieren oder gegen USA, dann ist man halt bei uns richtig.
Sind es alles, sagen wir mal, Vollzeit-Trader? Oder machen die das auch so nebenbei?
Also die Top 30, 40, 50 sind de facto Vollzeit, also Privatiers-Vollzeit-Trader. Und von den anderen machen es schon sehr, sehr viele auch professionell. Man kann ja auch, wir hatten einmal, das ist schon sehr lange her, hatten einen Piloten, der ist eigentlich nur, ich glaube, interkontinental geflogen, dann war er halt 2 Tage unterwegs und hat wieder 1 oder 2 Tage gehandelt. Also von daher... Wir freuen uns sehr, dass wir sehr professionelle und sehr erfolgreiche Kunden haben. Auch mit einer, keine Ahnung, ich würde sagen, dass unsere Top 20 Kunden wahrscheinlich viel mehr als 10 Jahre, 15 Jahre im Schnitt Börsenerfahrung haben. Hm. Was natürlich auch gut ist für einen Broker, weil wenn die Kunden Geld verdienen, und da haben wir auch das Glück, dass das viele tun, dann wird es tendenziell nicht weniger beim Trading und man muss nicht zwingend immer neue ranschaffen, wie das bei den CFD-Anbietern halt regelmäßig der Fall ist. Also von unseren Top 30 sind bestimmt schon 15, 20 über 10 Jahre dabei.
Krass. Und der andere Bereich, den ihr, ich weiß nicht, ob das, kann man das als Geschäftsbereich sehen, aber ihr habt auch verschiedene Finanzbeteiligungen und ein Beteiligungsgeschäft aufgebaut. Ist es ein Geschäftsbereich oder ist es eher so ein, sagen wir mal, Nebenschauplatz?
Also muss ich ein bisschen ausholen. Wir sind ja glücklich, dass wir der erste Investor bei Trade Republic waren und haben da nach den Exits mal gesagt, wir schauen uns jetzt andere Opportunitäten an. Wir haben auch Beteiligungen. Die Beteiligungen, die wir haben, die sind im Moment ausreichend. Also wir haben letztens beschlossen, dass wir gesagt haben, wir möchten das Thema Beteiligung nicht mehr aktiv verfolgen. Immer natürlich unter der Prämisse, wenn jetzt irgendetwas kommt, wo wir, Carsten Müller und ich, mein Vorstandskollege, wo wir einfach sagen, das ist so toll, das muss man machen, dann würden wir es auch machen, aber wir suchen nicht mehr.
Das heißt, die Sinu-Aktie, seid ja auch börsennotiert, ist quasi dann sozusagen ein Online-Broker auf spezialisierte Top-Trader mit einem gewissen Pool an Beteiligungen, wo, und da kommen wir jetzt gleich drauf, Trade Republic den mit Abstand größten Teil ausmacht.
Ja, ich bin ja sogar der Meinung, dass die Trade Republic-Beteiligung mehr wert ist als die gesamte Sinu mit ihren Beteiligungen. Aber ja, also genauso ist es. Wie gesagt, Trade Republic ist das, ich habe auf der letzten Konferenz gesagt, das A bis O unseres Unternehmenswertes.
Ja, ich hatte bei unserem letzten Talk auch schon so ein Datum rausgesucht. Da ist jetzt der Überraschungseffekt natürlich vorbei, ja. Aber der 7. Februar 2018 war zumindest ein Termin, an dem ihr öffentlich gemacht habt, dass ihr euch an Trade Republic beteiligt habt, beziehungsweise, ich glaube, das war damals sogar noch gar nicht der Name,
Trade Republic. Neon Trading,
Neon, genau. Erzähl mal, wie kam es denn dazu, dass ihr der erste Investor bei Trade Republic wart?
Die Jungs sind uns über wiederum jemand anderen vorgestellt worden, haben gesagt, pass auf, die wollen Trading über die App machen oder über eine App machen und brauchen jetzt halt Geld. Die Comdirect hatte sich entschieden, nicht weiter zu kooperieren, war also auch eine durchaus schwierige Situation. Und das war 10. 12. März 2017, also noch ein Jahr vorher. Und wir, oder in dem Fall auch ich, haben halt innerhalb von, ich glaube, 7 oder 10 Tagen gesagt, ja, das ist toll, die Jungs sind toll, wir haben eine super Idee, das passt alles, wir wollen das machen, wir wollen das unterstützen.
Und mit wie viel Prozent wart ihr dann beteiligt?
Ja, das ging ja jetzt auch rum, also tatsächlich hatte die Sinu sogar die Mehrheit am Anfang. Das lag halt einfach daran, dass, wie gesagt, die Situation durchaus so war, dass man sich Gedanken gemacht hat, macht man überhaupt noch weiter? Also und es gab natürlich von Anfang an, ich bin selber Unternehmer, wir haben natürlich auch gesagt, wenn entsprechender Erfolg da ist, muss die Beteiligung der Gründer größer werden. Ist ja völlig klar.
Ja, ist aber auch spannend, weil normalerweise kann so eine Konstellation dazu beginnen, dann auch eher wie so ein Damoklesschwert über dem Unternehmen, da hängen, weil dann andere Investoren sagen, oh, warum soll ich da jetzt investieren? Die Gründer sind gar nicht mehr so beteiligt.
Ja, das hast du ja jetzt die Diskussion kenne ich natürlich. Tatsächlich hat auch einer der bekanntesten europäischen VC-Investoren sich nicht beteiligt. Das hat er, glaube ich, würde der wahrscheinlich heute anders machen. Ich habe auch den Florian Heinemann war ja letztens im Podcast. Ja, das ist wirklich ungewöhnlich, klar. Aber braucht halt relativ viel Geld für relativ wenig, was da war. Und das ist halt, wir reden von 2017. Wahrscheinlich wären sie heute rausgegangen, wir hätten ja 10 Millionen und hätten die sofort bekommen. Oder zumindest vielleicht heute wieder in 2021. Das war halt so. Und natürlich haben wir das verstanden. Und nochmal, ich bin selber Unternehmer. Ich habe die Sino gegründet, ich war entsprechend auch beteiligt, habe dann sogar von meinen Investoren auch mehr bekommen, mit der Aussage, Ingo, wenn wir es dir nicht geben, dann machst du wenigstens was anderes. Mhm. Und deshalb mit dieser Erfahrung wollten wir das auch, haben wir auch getan. Wie gesagt, wir haben vom Tag 1 quasi Meilensteine vereinbart. Aber ja, verstehe ich schon, es ist ein ungewöhnlicher Cap-Table. Alle, die investiert haben, freuen sich.
Also, ja. Als diese Meldung rausgekommen ist damals, da war eure Aktie, glaube ich, bei 4 Euro irgendwas, 4,50 Euro oder so gestanden. Heute steht sie bei rund 40 Euro. Ja. Da muss man aber noch dazu sagen, da ist auch nochmal, wie viel waren es Dividende?
58,60 Euro waren die letzten zwei Dividendenzahlungen. Wenn
ich das genau, weiß. Also sprich sozusagen, Euro die kommen noch dazu. Also
irgendwie ich stehe bei 100, wenn du so willst.
Ja. Genau, ja, das ist natürlich eine atemberaubende Geschichte. Ich glaube, das ist auch ganz selten, ja, dass also ich meine, da sind so viele Sachen dazugekommen, die man vielleicht auch als glückliche Fügung sozusagen irgendwie
betrachtet. Glück ist immer dabei, natürlich auch.
Ich meine, dass ihr so einen hohen Anteil hattet mit der Firma, dass es dann auch funktioniert hat, dass dann das Produkt quasi mit dem Corona-Lockdown und dem Börsenhype durch GameStop, heute haben wir es wieder, das Thema GameStop, dass das Produkt dann da war und neue Anleger erreicht hat. Das ist so eine glückliche Zusammenkommen von verschiedenen glücklichen Umständen. Und ja, das ist dann schon echt atemberaubend, wenn man sich vorstellt, 4,50 Euro auf 100 irgendwas Euro. Und jeder, das ist ja das Witzige daran, jeder, der eure Aktie gekauft hätte, hätte daran partizipieren können. Unglaublich eigentlich, ne?
Ja, also Glück ist immer nützlich und irgendjemand hat mal schon Rückenwind wird, ich glaube, hat auch der Florian Heinemann gesagt, Rückenwind wird oft unterschätzt, wie ne, jedes oder sehr viele erfolgreiche Unternehmen hatten Rückenwind. Mit Corona würde ich jetzt nicht ganz so sehen, weil, wie gesagt, am März 2017 war Corona doch noch 3 Jahre weg. Ich meine, da gibt's andere, die haben 3 Monate vorher einen Online-Broker gekauft. Das würde ich dann als glücklich bezeichnen. Mhm. Aber wir haben schon die 3 Jahre gebraucht, bis dann eben Corona kam und die VCs haben sich beteiligt im Juli 19. Das waren also auch nochmal 2 Jahre und 4 Monate. Bis dahin habe ich mit meinem Netzwerk, hat Sino, haben das Unternehmen komplett finanziert. Also alles Geld, was bis dahin, das waren immerhin auch knapp 8 Millionen, was bis dahin in das Unternehmen geflossen ist, kam durch uns. Das darf man halt auch nicht vergessen. Also wenn es dann heißt, es ist schwierig und so weiter. Also man muss auch wissen, dass die VCs eben nach dem Launch eingestiegen sind. Also sagt heute Paprika selber, 9. Januar 2019 war der erste Trade. Das ist auch richtig. Und ich glaube, das VC-Investment war im Juli, Juli 19. Also das ist nicht ganz vor dem Launch, das war eher ein halbes Jahr später.
Ihr habt ja dann auch, das kann man ja auch schön, weil ihr ja börsennotiert seid, alles entsprechend über die Ad-Hoc-Mitteilungen ja auch nachlesen. Ihr habt dann in verschiedenen Kapitalrunden immer wieder mal Anteile abgegeben und euch da so ein bisschen, sagen wir mal, zurückgezogen. Aber haltet heute noch wie viel Prozent an Trade Republic?
Wir halten noch 2,3%. Richtig gerechnet heißt, inklusive aller möglichen Beteiligungsprogramme etc. Und wir haben zusätzlich noch Stücke, die aber veroptioniert sind. Das sind nicht in den 2,3% drin. Und wenn diese Optionen, das ging auch für die zugunsten der Gründer, wenn die gezogen werden, gibt es nochmal für die Sino einen Ertrag von 5 Millionen Euro. Aber wie gesagt, 2,3% ist ganz gut. Die Sino hat 2,3 Millionen Aktien. Also grob gesagt ist jede Milliarde Euro Unternehmenswert in Trade Republic 10 Euro in der Sino-Aktie.
Okay, ich wollte gerade sagen, die 2,3 klingt jetzt nicht so spannend, aber Die letzte offizielle Zahl sind ja, glaube ich, 5 Milliarden Bewertungen gewesen. 2,3% ist dann irgendwas ein bisschen über 100 Millionen, oder?
115, genau. Also, und damit wären das 50 Euro pro Aktie. Und dann kommt ja noch ein bisschen was dazu. Also ein bisschen kommt unser Geschäft dazu, ein bisschen die anderen Beteiligungen, ein bisschen Cash haben wir noch. Diese Management-Optionen. Ich sag immer auf Präsentationen, der Rest, also eben unser Kerngeschäft plus das Cash, plus die Beteiligung, plus die Management-Optionen sind vielleicht 10, 15, 20 Millionen wert. Sprich, durch 2,3 Millionen Aktien, 4, 5, 6, 7, 8 Euro die Aktie. Muss man sich jetzt aber nicht streiten, ob es 4,80 Euro oder 7,20 Euro sind, darauf kommt es sich an. Mhm. Es kommt darauf an, ist man von Trade Republic überzeugt, glaubt man, dass die nochmal von jetzt aus nochmal ganz erheblich wachsen können. Interessant ist zum Beispiel auch der 3. Juni 2022, das war die letzte Runde mit einer 5 Milliarden Bewertung. Seitdem ist die börsennotierte oder eine börsennotierte Peer Group mit der Nu Group, mit Interactive, mit Charles Schwab, mit Robinhood, mit Swissquote, mit und noch 3, 4 anderen im Schnitt um über 50% gestiegen. Also ich wüsste überhaupt gar keinen Grund, warum Trade Republic sich nicht mindestens so, wenn sie damals börsennotiert gewesen wären, mindestens so entwickelt hätte wie diese Peer Group. Also der Nasdaq ist, glaube ich, 35% besser. Also warum sollte Trade Republic schlechter performen als der Nasdaq?
Aber eure Börsenkapitalisierung, weil du hast jetzt viele Zahlen genannt, die liegt irgendwo bei 90 Millionen momentan. Also
Börsenbewertung der Sino rund 90 Millionen. Meiner Meinung nach ist unser Trade Republic Paket heute mehr wert als die 90 Millionen. Und ich glaube, es wird noch viel mehr wert. Und da sind eben die anderen Beteiligungen, das Kerngeschäft, Cash etc. noch gar nicht enthalten. Deshalb habe ich in den letzten Wochen und Monaten eben auch Sino-Aktien gekauft.
Ja. Ich habe im Vorfeld, habe ich mal ein bisschen recherchiert und ihr habt ja kürzlich so eine Investorenpräsentation gehalten, ja. Und in dieser Präsentation gibt es auch verschiedene, sagen wir mal, Zahlen und Rahmenbedingungen, die du kommuniziert hast zu einer möglichen Entwicklung von Trade Republic. Und das fand ich natürlich schon sehr interessant und ich zitiere dir jetzt mal ganz kurz oder greif die mal raus. Ja, du kannst ja gleich kommentieren. Also du denkst, bis Ende 2026, also das sind sozusagen in 2 Jahren, dass die Kundenzahl bei Trade Republic auf 10 Millionen Kunden geht, dass die Assets auf 250 Milliarden Euro geht, dass dann Nettoerlöse auf analysierter Basis in der Bank oder in dem Broker von 1,4 Milliarden Euro erzielt werden und das dann einen EBIT-Ertrag von rund 800 Millionen Euro ausmacht. Ja. Also ist das wirklich realistisch?
Für mich ja, sonst würde ich es ja auch nicht sagen. Also, wie komme ich darauf? Wir fangen mit den Kunden an. Trade Republic hat am 9. Januar diesen Jahres, also vor 4 Monaten, erklärt, dass sie 4 Millionen Kunden haben. Seitdem sind die Bewertungen, das sind jetzt, was ich sage, sind alles öffentlich verfügbare Informationen. Seitdem sind die Bewertungen im App Store um 23% gestiegen. Das heißt, wenn man die 4 Millionen mal 1,23, also wenn man das einfach hochrechnen würde, ist man schon knapp bei 5 Millionen. Wenn man jetzt sich die einzelnen Länder anguckt, sieht man zum Beispiel SimilarWeb, das ist eine Website, die untersucht die Webseitenzugriffe. Da ist in einem Monat mal die Zugriffe in Frankreich, www.trade-republic.fr, um 92% gestiegen. Das heißt, man könnte denken, das ist mehr insgesamt als plus 23% sind. So, das heißt, wenn Sie heute 5 Millionen haben und in nur vier Monaten um 25% gewachsen sind, Sie müssen ja jetzt Ende 26, habe ich gesagt, das sind also noch gut 2,5 Jahre, dann müssen Sie in den 2,5 Jahren ja nur, ich sage mal, um 100% wachsen. Sie haben jetzt gerade erst angefangen mit Fernsehwerbung. Ich habe es letztens selber diesen Sonntag beim James Bond gesehen, habe mich gefreut. Tolle Werbung. Ich habe einen Screenshot gesehen, Carlo Ancelotti feiert die Meisterschale oder Meistertitel und im Hintergrund ist eine Trade Republic-Werbung. Das war ein sehr wichtiger, war ein schöner Screenshot. Ich glaube einfach, dass Trade Republic heute für 98% der Anleger in Europa das beste, vielleicht sogar mit Abstand beste Angebot hat. 4% ohne Pünktchen, Komma, 5,99 Euro im Monat oder andere Gimmicks. Es gibt 4% auf dein Geld bis zu 50.000 Euro. Das ist das Erste. Du kannst Anleihen handeln, du kannst ETFs handeln, du kannst Aktien handeln, du kannst Kryptos handeln, du kannst Derivate handeln. Aktien und ETFs auch in Bruchstücken. Sparpläne sind umsonst. Ja, was willst du denn noch mehr? Also, wie gesagt, wenn du die Nordschleife in 10 Minuten fahren willst, dann komm zu Sino oder unter 10 Minuten. Ich weiß nicht genau, wie der Rekord ist. Wenn du von A nach B kommen willst, dann nimmst du am besten Golf. Und also in meiner Generation nahm man dann einen Golf. Und Trade Republic ist einfach, ja, der Golf der neuen Generation. Das ist, die haben das Anlegen in Deutschland. Ich meine, sie erreichen in Deutschland über 20% der Anleger. Christian Hecker hat gesagt, 2,5 Millionen Kunden in Deutschland. Auch da kann man jetzt, oder da kann man ja ganz besonders die 23%. Das heißt, wenn man das 1:1 umrechnen würde, käme Trade Republic heute auf 3 Millionen Kunden in Deutschland. Damit erreichen sie fast 25% der Anleger in Deutschland. Es gibt andere Studien, die sagen, in Europa 100 Millionen. Warum sollen sie nicht in Europa 10% Marktanteil haben, wenn sie in Deutschland über 20% haben? Also ich finde das natürlich optimistisch und natürlich ambitioniert und ich kenne keine einzige Planung des Unternehmens. Ich spreche auch nicht für das Unternehmen, aber ich bilde mir jetzt, da ich halt Trade Republic seit 7 Jahren kenne und vor, 37 Jahren meine erste Aktie gekauft habe und vor 26 Jahren Sino gegründet habe, habe ich halt eine Marktmeinung. Und das kann ich vertreten. Also ich kann vertreten, dass in einem guten Szenario, natürlich nicht Basis-Case oder geschweige denn Bad- oder Worst-Case, aber in einem guten, nicht in einem Best-Case, aber in einem guten Szenario, Trade Republic Ende 2026 10 Millionen Kunden hat. So, das war der erste Punkt. Mhm. Der zweite Punkt, 250 Milliarden. Wieder Startpunkt, 9. Januar diesen Jahres. Trade Republic sagt, 4 Millionen Kunden, 35 Milliarden. Heißt 8.750 Euro. Sowohl Christian Hecker als auch der Julian Collin, der CMO, sagen, wenn die Kunden erstmal 2-3 Jahre dabei sind, dann haben die auch 20, ich weiß nicht mehr genau, exakt nur 20.000, auch mal 30.000. Das heißt, allein diese 5 Millionen Kunden, die sie heute schon mutmaßlich haben, können schon dafür sorgen, dass sich die Assets gegenüber Januar mehr als verdoppeln. So, und wenn ich jetzt die 10 Millionen Kunden nehme und sage 20-30.000, die Mitte ist 25.000, komme ich auf 250 Milliarden. Und wenn du das vergleichst mit FlatEx hat ja zum Beispiel eine deutlich höhere Depot oder Assets under Management pro Kunde. Also 25.000 finde ich nicht wirklich viel. Jetzt wird es natürlich spannend, wie viel Erlös pro Kunde. So, ich habe gesagt zwischen 120 und 160 Euro im Jahr. Die Mitte davon ist 140. 10 Millionen Kunden, 140 sind 1,4 Milliarden. Wie komme ich da drauf? Warburg Research hat gesagt, in einer Analyse, in der sie sich mit Trade Republic beschäftigt haben, 3,20 Euro pro Trade. Ich glaube, nachhaltig können Trade Republic 20, 25 Trades im Jahr machen. Der bummelig sagt, der eine immer 70 Euro. Mhm. Dann ist die Frage Zinsüberschuss. Wird Trade Republic auf immer und ewig de facto 100% der EZB weitergeben? Und welche Treasury-Erlöse gibt es? Ich würde vorsichtig sagen, 20, 30, 40 Basispunkte. So, dann geht es wieder darum, wie viel hat der Kunde auf dem Konto? Das ist der nächste Erlöstreiber. Und dann kommt ja zumindest das Potenzial, eigene Produkte ist angekündigt. Ich halte es für möglich, dass sie kooperieren. Mir hat mal jemand gesagt, der sich damit auskennt, dass Booking.com und Trade Republic eine Überschneidung von fast 50% haben. Und. Ich meine, Trade Republic hat jetzt mutmaßlich das innerhalb von 4 Monaten das größte Debitcard-Portfolio in Deutschland aufgebaut. Dafür hat ADNC 20 Jahre gebraucht. So, ich habe heute noch gesehen, Wartelistenplatz 500.000. Das heißt, es gibt wahrscheinlich mehr als 2 Millionen Debitkarten. Also ich kenne nur Leute, die sagen, ich wollte die unbedingt haben, ich habe sie endlich, ich stehe immer noch auf der Warteliste. Dann haben wir noch gar nicht gesprochen über Juniorkonten und Gemeinschaftskonten und möglicherweise das zertifizierte Altersvorsorgedepot, von dem das Bundesfinanzministerium sagt, dass im Spätsommer ein Gesetzesentwurf kommt. Wo wird denn der heute 30-Jährige, das ist wohl der typische zweite Papi, wo wird er denn sein zertifiziertes Altersvorsorgedepot machen? An sicher grenzender Wahrscheinlichkeit bei Trade Republic. So, das wäre nochmal, also dann, wenn das kommt, dann ist die Depotanzahl falsch, dann werden es mehr.
Und ich meine, wenn man sich das in Relation setzt, ich meine, die ING DiBa, die hat, glaube ich, irgendwo um die 10 Millionen Kunden, aber nicht Wertpapierkunden. Das ist ja dann wird ja auch nochmal die Dimension ja bewusst, wie groß das dann eigentlich ist. Ne?
ING DiBa Deutschland, ne? Das ist der erste Unterschied. Mhm. Wie gesagt, Trade Republic mutmaßlich 3 Millionen und ING hat auch, weiß ich die Zahlen nicht ganz genau, ich meine 150 Milliarden Cash, sprich 15.000 Euro pro Kunde. Wenn du darauf 40 Basispunkte verdienen kannst, 60 Euro sind allein das, nur 40 Basispunkte. Die ING verdient eher, glaube ich, 180 Basispunkte darauf, weil 1,25% für Bestandskunden bei der ING, 4,0% bei Trade Republic. Das ist halt echt ein Unterschied. Wirklich richtiger Unterschied. Und von daher halte ich, also wir waren eben bei den 140 Euro, 1,4 Milliarden Nettoerlöse. Trade Republic ist außerordentlich effizient von Anfang an und gleichzeitig sehr, sehr sparsam. Ich habe gelesen, die Hypo-Vereinsbank hat eine Cost-Income-Ratio von 0,4, sprich 60% bleiben übrig. Wie gesagt, jetzt etwas grob gerechnet, wären 840 Millionen. Nach Steuern kommst du auf knapp 600 Millionen. So, und dann habe ich gesagt, 500 bis 600 Millionen, KGV von 20. So kam ich dann auf eine IPO-Bewertung, wenn der denn kommen sollte. Das ist auch eine Spekulation von mir, von 10 Milliarden. Das ist mein Pitch, den kann ich machen. Das ist nicht das Basisszenario, weil dann wird die Aktie von Sino auch nicht bei 39 stehen, sondern eher bei 79 oder 69. Aber ich halte das für durchaus möglich.
Du hast es angesprochen, IPO. Ein IPO macht man ja einerseits, um sozusagen, dass die Altinvestoren aussteigen können oder beziehungsweise eine Möglichkeit haben, perspektivisch auch auszusteigen. Auf der anderen Seite ja aber auch, um frisches Kapital einzusammeln. Wenn ich jetzt so deine Rechnung mal nehme, braucht denn überhaupt Trade Republic noch neues Kapital? Weil die haben ja da im Januar bei der Pressemitteilung ja auch angekündigt, ich meine, das war da im Januar, dass sie quasi jetzt profitabel arbeiten. Ist da überhaupt noch ein Kapitalbedarf notwendig?
Also Christian Ecker hat gesagt, dass sie das letzte Geschäftsjahr zum 30.09. mit einem kleinen zweistelligen Millionengewinn abgeschlossen haben. Er hat auch gesagt, dass sie, nachdem sie die Zinsen auf 4,0% angehoben haben, ich glaube, das war Ende Oktober, dass sie auch danach profitabel waren. So, und danach, nachdem er das gesagt hatte, kam ja erst richtig nochmal Schwung auf. Erste Quartal, man kann die Umsätze der LSX, das ist das Segment, an dem die Trade Republic Kunden ja im Internet nachvollziehen, da reden wir davon, dass das erste Quartal Januar bis März 90% besser war als das Vorquartal und auch 90% besser als das Q1 des Vorjahres. Und dann kommt noch Bitcoin und so weiter. Also von daher muss man sich, glaube ich, darum nicht viel Sorgen machen. Zweiter Punkt, warum macht man auch noch einen Börsengang, um neue Kunden zu bekommen? Also wenn ich doch sage, wenn du Kunde wirst, wir machen zum Beispiel, ich spekuliere wieder, wir machen eine bevorrechtigte Zuteilung für alle Kunden. Ja, glaubst du nicht, dass in Europa da noch einige sagen werden, Mensch, das ist doch vielleicht ein guter Grund. Das ist doch ganz spannend mit den Aktien und die steigen ja manchmal auch, die letzte Zeit zum Beispiel. So, und dazu gibt's ja im Moment, ich hatte es ja, glaube ich, gestern, wir hatten gestern so 6, 7, 8 Fintechs, die alle schon mehr oder minder gesagt haben, dass sie vielleicht jetzt wahrscheinlich demnächst mal gucken an die Börse wollen. So, und dann wird's ja mal sehr interessant sein zu sehen. Und wenn dann eine eToro, und ich finde Trade Republic viel wertvoller, vielleicht wirklich 5 Milliarden wert ist, dann wäre es ja cool. Also dann würde ich für Trade Republic sofort 7 oder 8 erwarten. So, und Kapital, ich weiß die genaue Kapitalisierung nicht. Es gibt sicherlich gute Möglichkeiten, Kapital zu verwenden. Was ist mit Türkei, was mit Schweiz, was mit Polen, was ist aus meiner Sicht perspektivisch mit Afrika, aber auch hier, ich spekuliere. Also ich habe keinerlei Businessplan.
Bist du operativ irgendwie involviert?
Nee. 0,0. Was aber nicht schlimm ist. Ich war knapp 3 Jahre Geschäftsführer, also das war deutlich mehr Arbeit, als ich es mir ohnehin vorgestellt hatte. Also auch inklusive Wochenend- und Nachtarbeit. Aber gut, es hat sich gelohnt für alle Beteiligten. Aber das war schon eine sehr, sehr intensive Zeit. Und also ich meine, Christian ist, glaube ich, 30, ich bin jetzt 50, das ist auch gut. Also irgendwie, ich habe mich gefreut, dabei zu sein, dass ich das ein oder andere, dem einen oder anderen habe helfen können. Die machen das super. Also wirklich ganz großes Kompliment.
Wenn man das so hört, deine Ausführungen zum Thema IPO, dann klingt es so ein bisschen nach der neuen Volksaktie. Ja, wir hatten Volkswagen, wir hatten auch nicht. Telekom, ja, und jetzt gibt es dann vielleicht noch Trade Republic als neue Volksaktie.
Habe ich noch nicht dran gedacht, finde ich aber gut.
Ja. Aber da passt der Name ja eigentlich auch dann sehr gut dazu. Ne? Genau. Eine Republik, alle
Republik, die Republik, genau.
Genau. Wirklich sehr spannend. Wie siehst du denn das Szenario, dass, ich sage jetzt mal, irgendein richtig großes Finanzinstitut, jetzt nehme ich mal irgendeins raus, JP Morgan, ja, die ja im Quartal, 20 Milliarden Gewinn machen, dass die dann einfach sagen, okay, ich will in Europa Fuß fassen, jetzt kaufe ich einfach so Trade Republic und ja, meinetwegen, dann zahle ich 10 Milliarden oder 8 Milliarden und dann ist es bei mir aber drin und ich habe hier die volle Kontrolle und so.
Ist sowas realistisch? Ich würde mich nicht sträuben. Ich glaube allerdings fairerweise nicht, dass das realistisch ist, weil ich glaube, dass insbesondere Christian Hecker wirklich einen Plan hat auf 10, 20 Jahre. Er hat ja selber gesagt, er will das Charles Schwab aus Europa werden. Und ich meine, die Sparpläne werden promotet. Natürlich sorgen auch die Sparpläne dafür, dass monatlich das AOM wächst. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt für jemanden so interessant ist. Auf der anderen Seite ist halt Trade Republic unumstrittener Marktführer. Also in ein paar Monaten sind die wahrscheinlich doppelt so groß von der Kundenzahl wie Flatex. Von daher mag das aus Käufersicht sinnvoll sein, kann ich nicht beurteilen. Meine Tendenz wäre, dass Christian sagen würde, also entweder einen Preis aufrufen würde, den die dann auch nicht zahlen würden, oder einfach sagt, wir sprechen in 10 Jahren nochmal.
Ja, natürlich, klar, das Management hat da natürlich schon auch mit zu sprechen, logischerweise, aber am Ende ist es ja eine Frage eher der Eigentümer. Ne? Also wer ist denn da jetzt der große Eigentümer? Das sind VCs, nehme ich mal an. Ja, oder? Die haben vielleicht nochmal eine andere Agenda und nicht so ein, sagen wir mal, visionäres Ziel wie vielleicht der Gründer. Ne?
Es war ja ganz spannend. Also auch hier wieder öffentlich verfügbare Informationen. Der Johann Brenner, der tatsächlich der erste VC-Investor war von Creandum, der wurde gefragt in einem Panel mit Christian Hecker zusammen, was ist denn Trade Republic in 10 Jahren? Und da hat Christian gesagt, ja, in 30 Jahren. Und dann hat der Johann gesagt, in 5 Jahren wird meiner Meinung nach Trade Republic börsennotiert sein. Ich sage heute, meiner Meinung nach wird Trade Republic in 2 Jahren börsennotiert sein. Mhm. Wir können ja beide recht haben. Ne? Also 2 Jahre liegt ja in einem 5-Jahres-Bereich. Ein kleines Indiz, aber wirklich nur ein sehr kleiner Baustein ist ja, Creandum hat sich beteiligt im Juli 19 und ich meine mich zu erinnern, bin ich ganz sicher, dass die Fonds generell 7 Jahre lang laufen. Jetzt ist natürlich überhaupt gar kein Problem, die Trade Republic Beteiligung in einen anderen Creandum-Fonds. Aber ne, also 7 Jahre wäre halt Juli 19. Also dann könnte man auch in Q1 an die Börse gehen. Aber wie gesagt, es ist wirklich eine Spekulation und es ist ein good bis very, also Börsengang ist dann ein very good Szenario.
Ja, ich finde es einfach spannend, aber ich habe ja auch wirklich schon mehrmals auf dem Kanal was mit Thema Trade Republic gemacht. Kürzlich hatte mal einer geschrieben, warum ich immer mit Trade Republic was mache, aber das ist nicht, weil ich hier bezahlt werde oder so, sondern der Punkt ist einfach, das ist so ein dominanter, sage ich jetzt mal im positiven Sinne, Player, der einfach so den Markt in diesem Segment des Brokerage-Marktes gestaltet, dass man natürlich hier auch immer wieder neue Entwicklungen kommentieren muss. Ja. Und ich würde das auch für eine ING oder für andere Broker machen, aber da ist halt relativ dünn, sagen wir es mal so.
Wir haben hier in dem kleinen Büro, wo wir dann Trade Republic Büro dran geschrieben haben, es ist noch an den Anfängen 2017, 2018, haben wir gesagt, was ist denn das ultimative Ziel, ja, wenn wir, in dem Fall kann ich ja dann noch wir sagen, ich war ja dabei, die Aktienkultur in Deutschland verändern können. Und ich glaube, das ist Trade Republic wirklich, wirklich gelungen. Und ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn man sagt, ja, Trade Republic und Scalable. Also Scalable sagt, sie haben mehr als 1 Million Kunden. Ich glaube nicht, dass es knapp 2 sind. Ich glaube schon mehr als 1 Million. Trade Republic hat mutmaßlich 5. Das ist halt auch nochmal, also 1 und 5 ist schon unterschiedlich. Also, wenn man die immer so ein bisschen gleichstellt. Also, Erik Potzowait hat und seine Kollegen haben auch wirklich einen guten Job gemacht. Ich kenne den auch. Aber da muss man schon mal muss man schon mal einen Unterschied machen. Das ist halt, es ist der mit Abstand größte Online-Broker in Europa.
Ja, sehr spannend. Also super. Ich danke dir dafür deine erstmal Einblicke und vor allem auch deine Einschätzung zu dem Thema. Ich verfolge es mit großer Spannung und bin mal gespannt.
Ich auch.
Ich werde dich mal Ende 2026 werde ich dich nochmal einladen, spätestens. Ja, dann schauen wir mal, was mit deiner Glaskugelvorhersage sozusagen, was da rausgekommen ist. Und da bin ich mal gespannt und wünsche dir natürlich auch für deine anderen Beteiligungen oder eure anderen Beteiligungen da viel Erfolg. Und
vielen Dank.
Danke für die Zeit und für das wirklich super spannende Gespräch.
Sehr gerne. Ich danke, Markus. Bis demnächst.
Ciao. So, das war also die Geschichte rund um die Gründung von Trade Republic und naja, auch was womöglich in den nächsten Jahren mit Trade Republic passieren wird. Schreib doch mal in die Kommentare, wie zufrieden du mit Trade Republic bist, ob du die Sichtweisen und Ausführungen von Ingo irgendwie teilen kannst. Vielleicht hast du ja auch eine andere Meinung. Ich bin da schon sehr auf eure Kommentare gespannt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Extra ETF YouTube-Kanal abonniert. Lasst gerne auch ein Like für dieses Video da und teilt dieses Video so viel ihr könnt, damit wir noch mehr Anleger in Deutschland über die Geldanlage mit ETFs und insgesamt die Geldanlage am Kapitalmarkt näher bringen können. Würde ich mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal von Extra ETF. Ciao.